Und 2 Grad werden wir vermutlich um 2050 erreichen, wenn sich nicht jetzt ganz dramatisch wirklich etwas verändert. Und darum ist es halt so wichtig, dass wir alle etwas unternehmen und dass wir politischen Druck machen.
Sag's einfach.
Der Bock hat's vor andere Sitz.
Hallo und willkommen bei Sag's einfach, dem Podcast von Andererseits. Ich bin Sebastian, Autor von Andererseits. Heute haben wir Carola Rakete zu Gast. Wir wollen mit ihr über Mut und Aktivismus sprechen.
Hallo, und ich bin Katharina von Andererseits. Carola, willst du dich kurz vorstellen, obwohl dich die meisten Leute wahrscheinlich eh kennen?
Ja, hallo an alle. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Carola, ich arbeite seit 10 Jahren im Polargebiet, hauptsächlich auf Forschungsschiffen. Ich bin Naturschutzökologin und in meiner Freizeit helfe ich gelegentlich bei sozialen Projekten, zum Beispiel bei der Seenotrettung, aber auch in Umweltschutzprojekten.
Was bedeutet für dich eigentlich Mut? Und braucht man Mut, das, was du machst?
Also ich denke, Mut ist immer dann notwendig, wenn man etwas macht, das ein bisschen anders ist als das, was der Großteil der Menschen um einen herum so macht. Also immer dann, wenn man ein bisschen anders ist oder sich von dem abhebt, was die anderen Leute normal finden oder was die Gesellschaft einem so sagt, wie man sich normalerweise verhalten soll. Und wenn man dann etwas anderes macht, dann braucht es Mut. Also zum Beispiel im Herbst war ich in einer Baumbesetzung in Hessen, das ist in der Mitte von Deutschland. Und da wollte die Bundesregierung die Bäume fällen, sehr alte Bäume, über 200 Jahre alt auch, und möchte dort eine weitere Autobahn bauen. Und da gab es dann ganz viele Menschen, die gesagt haben, nein, wir möchten nicht, dass die Bäume gefällt werden. Wir bauen Baumhäuser auf diese Bäume drauf und da setzen wir uns dann drauf. Und dann kann natürlich die Polizei, also zusammen mit den Forstarbeitern, kann die Bäume ja nicht fällen, solange die Menschen noch darauf sitzen. Und das habe ich auch gemacht. Und das braucht an mancher Stelle schon Mut, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist nicht richtig, das Gericht hat das beschlossen, die Bäume sollen gefällt werden. Außerdem, immer was die Polizei macht, ist richtig und wenn ihr etwas anderes macht, ist das falsch. Es gab auch Probleme mit Polizeigewalt teilweise, dass die Polizei sehr grob war, dass sie durch ihr Verhalten auch die Leute, die dort oben hingeklettert sind, gefährdet hat. Es gab auch einen Unfall zum Beispiel, wo später sich ein Beamter gemeldet hat, der das Sicherheitsseil von einer Aktivistin durchgeschnitten. Vermutlich hat er sie dort nicht gesehen, aber er hat das Seil durchgeschnitten. Sie ist 5 Meter heruntergefallen, hat einen Wirbelsäulenschaden. Also erst war sie im Krankenhaus und jetzt muss sie sich noch erholen. Vielleicht wird sie auch nicht wieder ganz gesund. Und nachdem das dann passiert ist zum Beispiel, dann haben auch die Menschen, die in den Bäumen waren, Angst gehabt. Und dann eben zu sagen, nein, wir machen das trotzdem, wir schützen trotzdem die Bäume. Klar, dann braucht es Mut, sowas zu machen.
Und was war denn das Mutigste, was du jemals gemacht hast?
Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Vielleicht eine Aufgabe zu übernehmen oder so, die sehr schwierig ist und die in dem Moment niemand machen möchte. Zum Beispiel Kapitän zu sein auf dem Seenotrettungsschiff 2019, wo ich am Ende auch verhaftet wurde. Da war es nämlich so, dass schon der Kapitän vor mir auf der Reise vorher, der hatte auch schon juristische Probleme. Der hat im Prinzip genau das Gleiche gemacht wie ich. Niemand kennt allerdings seinen Namen, weil es politisch und medial nicht so bekannt geworden ist. Aber die Situation war ganz ähnlich. Und daraufhin hat der Kapitän, der eigentlich die Mission fahren sollte, die ich dann gemacht habe, hat abgesagt. Und vielleicht kann man sagen, eben so eine Mission zu leiten in dem Wissen, dass man nachher Probleme haben wird, juristische, ist vielleicht mutig. Aber umgekehrt finde ich es ganz interessant, dass wenn man so aktivistische Menschen fragt, also nicht nur mich, sondern auch zum Beispiel Journalistinnen, die so Verbrechen aufdecken oder sowas, dass sie manchmal sagen, es gab eigentlich gar keine Entscheidung. Weil Mut, da denken wir, wir müssen uns zu etwas entscheiden, so richtig aktiv, ne? Also wir machen das eine oder das andere. Und die Entscheidung ist dann mutig. Aber manchmal sagen diese Menschen, und das finde ich auch, es gibt eigentlich gar keine Entscheidung. weil so klar ist, was man eigentlich machen muss, dass man gar nicht Nein sagen kann praktisch. Oder man kann nur diese eine Sache machen, weil man nämlich so in sich selber moralisch denkt, dass man das machen muss. Zum Beispiel gab es mal ein Interview mit einer russischen Journalistin, die sehr bekannt ist. Sie hieß Anna Politkovskaya. Sie ist ermordet worden für die Recherchen, die sie gemacht hat über den Tschetschenienkrieg. Und das war sehr gefährlich, was sie alles aufgedeckt hat. Und sie hat das auch gewusst, dass das gefährlich sein kann für sie persönlich. Es gab einen ersten Mordanschlag auf sie und sie hat aber trotzdem weiter journalistisch gearbeitet. Und dann hatte sie mal so ein Interview auch geführt und jemand hat sie gefragt, warum machst du das denn noch? Du weißt ja, das kann ganz gefährlich für dich sein. Und sie hat einfach gesagt, ich habe ja keine Wahl. Also ich muss das ja machen. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Informationen. Es ist ganz, ganz wichtig für viele Menschen, dass ich diese Sache mache, dass ich das aufkläre mit meiner journalistischen Arbeit. Und dann hat sie es weitergemacht, weil sie hat gar keine Wahl gesehen. Ja, 2 Jahre später ist sie leider dann wirklich ermordet worden. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Menschen, die in dieser Situation sind, also soll ich zum Beispiel eine Person retten, die ertrinkt? Oder soll ich dem Schiff dann in den Hafen fahren, ob das wohl das jetzt vielleicht verboten war? Das ist eigentlich keine so große Entscheidung aus der Sicht der Person, die dabei ist. Weil ich habe eigentlich gar keine andere Wahl. Also soll ich die Person ertrinken lassen? Nein, das geht auch auf gar keinen Fall. Also ich kann ja nur die Person retten. Soll ich sie nach Libyen zurückbringen? Nein, das geht auch nicht, weil das Seerecht ist dagegen und das ist extrem gefährlich für die Menschen. Also kann ich das auch gar nicht machen. Und dann bin ich vor dem Hafen in Italien und die Regierung lässt mich rein. Aber ich kann auch nicht ewig warten, weil die Leute müssen an Land. Also in dem Moment hat man eigentlich gar keine Entscheidung mehr.
Das heißt, die Mut ist irgendwie was, was man dann so ein bisschen retrospektiv sich erst über die Situation dazu denkt?
Ich glaube, Mut tatsächlich wird von außen gesehen. Also es wird von außen, von jemand anderem, der nicht dabei war oder nicht in der Situation ist, rein interpretiert. Dass gesagt wird, das war ja mutig, aber die Personen, die da in der Situation drin sind, oder denken wir mal an die ganzen Umweltschützerinnen vielleicht, die im Amazonasgebiet leben und ihr Land praktisch verteidigen gegen eine Mine oder die Landwirtschaft, die das Land ihnen wegnehmen will, dass die Menschen aus den Dörfern vertrieben werden und die setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass sie dort weiter wohnen bleiben dürfen. Und das ist manchmal sehr gefährlich und manche von diesen Menschen werden auch ermordet, über 200 im Jahr. Auch diese Menschen sagen ganz viel, wir haben ja gar keine Wahl, als das zu machen. So, also wir von außen würden sagen, aber ihr habt doch eine Entscheidung, das ist aber mutig, dass ihr das macht. Aber die Menschen, die da drin sind, sehen gar keine Entscheidung.
Also es ist eine Selbstverständlichkeit, aber weil es eben was ist, wie du vorher gemeint hast, das nicht sehr oft gemacht wird, sehen es dann andere als sehr, sehr mutig an.
Genau, oder weil vielleicht die kulturellen Unterschiede so groß sind, dass man sich von außen nicht in das reinversetzen kann. Also ich kann mich vielleicht nicht an eine Person reinversetzen, die im Amazonas lebt schon mit der Familie seit hunderten von Jahren praktisch in dem gleichen Ort und die jetzt da enteignet werden soll. In diese Situation kann ich mich nicht reinversetzen, dann sage ich von außen vielleicht, das ist mutig, was die Leute machen. Aber für die Leute ist das vielleicht normal. Und umgekehrt ist das so, glaube ich, dass natürlich viele Leute noch nie auf einem Seenotrettungsschiff waren und sich nicht so vorstellen können, was wir die ganzen Jahre vorher dort auch schon erlebt haben. Und dass sie dann halt von außen denken, ja, das ist mutig, während ich glaube, die meisten Leute, die in der Seenotrettung sind oder da helfen, sagen würden, ja, das war eine ganz normale Entscheidung, die war nicht mutig, das war einfach das Einzige, was wir hätten machen können. Und so ist es, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Es kommt auf die Perspektive drauf an, mit der wir darauf schauen und auf unsere eigenen Erfahrungen, die wir eben haben.
Aber an irgendeinem Punkt trifft man ja doch die Entscheidung, oder? Also auch vielleicht nicht in dem Moment, dass du sagst, ja, jetzt gehe ich auf dieses Schiff, aber so davor, dass du sagst, ja, ich mache auch eine Ausbildung, überhaupt Kapitänin zu sein und überhaupt in die Situation zu kommen. Braucht es dafür Mut, um zumindest die Voraussetzungen zu schaffen, mutig zu sein irgendwann?
Also ich glaube, wir treffen ganz oft Entscheidungen so im Leben und wissen natürlich nicht genau, wozu die dann hinführen. Nicht? Also ich meine Berufsausbildung habe ich ja vor 10 Jahren abgeschlossen. Das heißt, da gab es noch gar keine zivile Seenotrettung, weil da haben das noch die Küstenstaaten eigentlich gemacht. Dieses Rettungsloch, wenn man so will, ist erst nach 2015 überhaupt entstanden. Das heißt, manchmal stellt man fest, dass man, weiß nicht, eine bestimmte Entscheidung einen zu einer Sache irgendwie befähigt oder in eine Situation bringt, an die man Jahre vorher noch überhaupt gar nicht gedacht hatte. Ich glaube, die Entscheidung hauptsächlich bei der Seenotrettungsmission lag hauptsächlich in dem Moment, überhaupt auf das Schiff zu gehen. Also als ich die Mission angefangen habe oder als ich dann zugesagt habe, 3 Tage vorher, bevor sie wirklich losging, weil ja, wie gesagt, jemand abgesprungen war und das alles sehr spontan war, das war die eigentliche Entscheidung. Und ich glaube, für Entscheidungen ist es immer gut, wenn man so viel wie möglich Fakten hat und sich so auf verschiedene Szenarien vorbereitet, sich überlegt, was kann da alles passieren und so. Und in dem Fall, also zu meiner Entscheidung, hat sicher auch beigetragen, dass ich wusste von einem anderen Seenotrettungsschiff mit einer Crew, die verhaftet wurde 2017. Das ist die Crew eines kleinen Schiffs, das heißt Juventa. Und gegen mehrere meiner Freundinnen laufen da Untersuchungen, auch im Zusammenhang mit Seenotrettung. Und die Strafen, die theoretisch zu erwarten haben, sind auch sehr hoch. Also ich kann durchaus sagen, dass als ich mich entschlossen habe, die Mission überhaupt zu machen, war mir durchaus bewusst, dass das ganz massive juristische Konsequenzen haben kann. Und tatsächlich diese Woche wurde jetzt auch die Anklage nach 3,5 Jahren Ermittlungen, die Anklage gegen die Juventa-Crew veröffentlicht. Und obwohl gegen 10 Leute untersucht wurde, sind jetzt nur 4 Leute eingeschlossen in der Anklage. Allerdings 17 andere noch dazu, die vorher in den Untersuchungen nicht drin standen. Und das wird jetzt auch ein Prozess sein, der wird sich 1-2 Jahre hinziehen. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Wir haben natürlich gewusst, dass ich nach der Mission sehr sicher juristische Untersuchungen haben werde. Wir wissen nach wie vor nicht, ob es zu einem Prozess kommt. Darauf warten wir noch. Entweder die Untersuchung wird geschlossen, dann gibt es keinen Prozess oder es gibt einen Prozess. Aber das kann auch noch Jahre dauern, bis wir das wissen. Was wir nicht wussten und was ich auch nicht wusste, war, dass durch Zufall mein Fall ganz viel mediale Aufmerksamkeit bekommen wird. Das haben wir nicht gewusst und damit haben wir auch nicht gerechnet, weil das nämlich noch bei keinem anderen Kapitän passiert ist. Davon war sowohl die Organisation Sea-Watch, bei der ich ja freiwillig dann war, als auch ich selber total überrascht und darauf haben wir uns nicht vorbereitet, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben.
Aber mich würde noch interessieren, wieso ihr angeklagt worden seid, weil eigentlich muss man Leben Menschen retten und die auf Festeln bringen. Also wieso wird man dann angeklagt?
Also in meinem Fall ist es so, ich bin nicht angeklagt. Es gibt Untersuchungen, das ist praktisch die Stufe davor. Wenn die Untersuchungen irgendwann abgeschlossen sind, dann wird eben entschieden, ob es eine Anklage gibt oder nicht. Es gab in meinem Fall schon ein Gerichtsurteil, aber das war bezüglich meiner Verhaftung, dass das Seerecht genau das vorsieht, was ich gemacht habe. Also die Richterin hat gesagt, dass das, was ich gemacht habe, war richtig und die italienischen Behörden hätten mich auch in den Hafen reinfahren lassen sollen, weil nämlich dieses internationale Recht eben sagt, dass wir allen Menschen helfen müssen, die in Seenot sind. Einfach genauso praktisch, ja, wie wenn wir einen Autounfall vielleicht sehen auf der Straße, sind wir auch verpflichtet zur ersten Hilfe, bis der Krankenwagen kommt zumindest. Das ist aber im internationalen Gesetz festgelegt und das ist wichtiger als diese nationale Regelung, die italienische Regierung gemacht hatte, die eben gesagt hat, ihr dürft nicht in den Hafen fahren. Bei mir gibt es jetzt Untersuchungen wegen 2 Sachen. Das eine ist sozusagen Beihilfe zur illegalen Einreise und das andere ist nicht befolgen von Anweisungen der Behörden. Also sowas wie wenn die Polizei zum Beispiel in dem Fall dir sagt, du darfst mit dem Schiff nicht in den Hafen fahren, man fährt dann trotzdem rein.
Und wo hättet ihr eigentlich alternativ hin können, um die Menschen so dort abzusetzen?
Also normalerweise, wenn man Menschen gerettet hat, dann gibt es eine Behörde, die ist zuständig, um dir zu sagen, wo du hinfahren sollst. In dem Fall hat die Behörde uns gesagt, wir sollen mit den Menschen nach Libyen fahren. Und von dort sind sie ja mit dem Boot geflüchtet, weil es in Libyen so viele Menschenrechtsverletzungen gibt. Also das heißt, insbesondere schwarze Menschen, die so aus Subsahara-Afrika kommen und auch anders aussehen als die Menschen, die in Libyen leben, werden dort auf der Straße leicht erkannt. Sie werden manchmal gekidnappt. Sie werden gefoltert, es gibt Berichte, dass Menschen ermordet werden und es gibt so Sklavenarbeit, zum Beispiel Menschen werden als Sklaven verkauft, um auf irgendwelchen Baustellen zu arbeiten und so weiter. All solche Dinge gibt es da, das ist ganz schrecklich und wir können uns das in Europa eigentlich im Regelfall gar nicht vorstellen, dass es sowas heutzutage noch gibt. Aber genau deswegen wollen die Leute eben aus Libyen heraus und deswegen kann man sie nicht nach Libyen zurückbringen. Auch dazu gibt es Gerichtsurteile, die sagen, das ganze Land Libyen ist kein Ort, wo wir geflüchtete Menschen hinbringen können. Zwar gab es die Anweisung der libyschen Behörden, aber gleichzeitig eben internationale Gerichtsurteile, die sagen, nach Libyen darf man eigentlich niemanden bringen. Und wenn das dann passiert, greift praktisch ein anderer Ansatz und der ist einfach zu schauen, wo ist der nächste sichere Hafen. Das ist dann eben der Hafen in Lampedusa auf dieser kleinen Insel gewesen, die vor Italien liegt.
Ich glaube, du hast nur gemeint, dass du in Interviews sehr oft zu dieser Seenotrettung befragt wirst und du dich eigentlich selber mehr als Klimaschutzaktivistin siehst oder dass dich nervt, dass dann immer damit getitelt wird. Und ich wollte dich fragen, warum und vielleicht auch, ob dich das nervt, dass du als mutige Person in dem Zusammenhang immer dargestellt wirst.
Also ich bin ja jetzt 32 Jahre alt und ich arbeite seit 10 Jahren im Polargebiet. Das heißt, ich habe sehr viel auf Schiffen gearbeitet, die Polarforschung machen, ganz viel mit Wissenschaftlerinnen dort. Ich war in der Arktis, ich war in der Antarktis. In den letzten 10 Jahren war ich zum Beispiel 8-mal in der Antarktis. Das ist ein ganz faszinierendes Ökosystem, was mir total gut gefällt. Und natürlich den Klimawandel, den sehen wir da ganz viel stärker als zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in Österreich, weil diese Polargebiete sich viel, viel schneller erhitzen als andere Teile der Erde, zum Teil halt 2 oder 3-mal so schnell. Das heißt, dort schmilzt das Eis ganz viel. Und gerade das, was in der Antarktis schmilzt, das führt dann dazu, dass der Meeresspiegel überall auf der ganzen Welt ansteigt. Das heißt, es sind halt schon 10 Jahre, die ich mich mit sowas eigentlich beschäftige. Ich habe auch einen Master an der Universität dann gemacht, Naturschutzmanagement. Das heißt, ich interessiere mich so für die verschiedenen Tiere und Pflanzen, die auf unserem Planeten leben und wie es denen geht. Das ist so ein bisschen wie Veterinär für Haustiere. So sind halt die Naturschutzökologinnen praktisch die Veterinäre, aber für die wildlebenden Tiere und die wildlebenden Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind, ganz im Besonderen. Und auf den Seenotrettungsschiffen, da habe ich eben gelegentlich ausgeholfen, aber ich glaube in meinem ganzen Leben vielleicht so 6 Monate. Und diese Mission zum Beispiel, wo ich verhaftet wurde, die war 3 Wochen lang. Und das ist natürlich ein Missverhältnis sozusagen, weil ganz viele wird irgendwie über 3 Wochen von meinem Leben berichtet und über die anderen 30 Jahre gar nicht. Aber für mich ist das zum Beispiel auch interessant, was ich vorher gemacht habe. Und ich habe gerne in der Antarktis gearbeitet. Ich bin auch jetzt in solchen Projekten dort noch engagiert. Das heißt, durch die Medien wurde praktisch eine so Figur erschaffen, wenn man möchte. Also wird eine Geschichte erzählt, es wird eine Figur erschaffen, wie wenn man jetzt einen Roman liest oder einen Film schaut. Aber diese Person, die dort dargestellt wird, einfach als so mediale Figur, die hat eigentlich mit mir als privater Person gar nicht so viel zu tun. Das ist, als wären das plötzlich 2 Personen. So die eine Person, so eine öffentliche Person, die ist praktisch wie ein schlecht gemaltes Bild von mir, ohne die ganzen Details oder fehlt irgendwie ganz viel.
Hat das Ganze, also diese ganze Aufmerksamkeit auch was für deine Forschung dort oder für dein anderes Tun irgendwie verändert?
Also es hat erstmal dazu geführt, dass ich mich sehr viel mit der Seenotrettung und anderen Dingen beschäftigen musste. Das heißt, es hat mich erstmal davon abgebracht, dort weiter etwas zu tun. Ich hatte zum Beispiel eine Bewerbung für eine Doktorandenstelle. Ich wollte also weiter an der Uni studieren. Das ist dann nicht zustande gekommen. Und es haben sich auch so einfach sehr viele Sachen verändert. Also ich glaube nicht, dass es mir jetzt direkt genützt hat. Es hat mich eher so von den Plänen, die ich hatte, abgebracht. Und jetzt mache ich das trotzdem weiter, eigentlich, was ich vorher gemacht habe. Also ich bin jetzt auch wieder im Polargebiet, ich bin an der Arktis und ich arbeite auch weiter an einer Umweltschutzkampagne für die Antarktis zum Beispiel. Aber es hat schon Zeit auch irgendwie gekostet und jetzt sind irgendwie so viele verschiedene Aufgaben in meinem Leben dazugekommen, um die ich mich jetzt noch extra kümmern muss praktisch.
Du hast ja auch einige Zeit in einem Baumhaus in Dannenröde Forst aufgehalten, um gegen den Bau einer Autobahn zu protestieren. Wie war das dort?
Erstmal kann ich sagen, dass es mir eigentlich viel Spaß macht, in so einem schönen alten Wald zu sein. Einige der Bäume sind zum Beispiel halt 200 oder 300 Jahre alt. Und die Baumhäuser sind sehr weit oben. Das heißt, man muss dahin klettern. Man muss zum Baumhaus dann teilweise 20 Meter hochklettern auf den großen Baumhäusern. Das ist ganz spannend auch, weil man ja sonst normalerweise nicht so hoch oben in einem Baum ist und plötzlich kann man eben Sachen sehen. Man kann Tiere sehen, man kann Vögel sehen, die man sonst von unten gar nicht so gut sehen kann. Ja, und dann sind da eben ganz viele Menschen eher auch gewesen. Man ist ja nicht alleine da, sondern es sind viele Menschen da, die auf diesen Baumhäusern wohnen. Das ist ein bisschen so, als hat man eine ganz große Wohngemeinschaft vielleicht. Man muss immer sehr viele Absprachen treffen, weil es gibt dort nämlich keine Chefs oder so, sondern es wird immer alles in so einem Konsensverfahren versucht zu klären. Das heißt, es wird immer ganz viel diskutiert. Und dann gab es eben einen gewissen Punkt, ab dem dann die Räumung und die Rodung losging. Und dann war es etwas stressiger natürlich, weil die Forstarbeiter geschützt von der Polizei halt angefangen haben, die Bäume abzusägen. Auf den Bäumen, wo eben die Baumhäuser drauf waren, müssen sie die Menschen erst runterholen. Das heißt, sie kommen dann mit so großen Hebebühnen und ja, versuchen halt, die Leute von den Bäumen zu holen. Auch insbesondere, wenn man dann sieht, wie so ein alter Baum abgesägt wird. Bäume sind so alt, dass die praktisch schon da standen, bevor das erste Auto jemals gebaut wurde. Dann ist es irgendwie sehr krass, sich das vorzustellen, dass dieser Baum jetzt wegkommt wegen der Autobahn und Tiere, die länger leben, die werden höchstens so alt wie Menschen. Dann steht man irgendwo, wenn der Wald gefällt ist und die ganzen Bäume liegen da und man denkt, wenn das jetzt alles tote Wale wären oder so, dann glaube ich, würden viel mehr Leute denken, das ist ganz schrecklich. Aber auch bei den Bäumen, wenn sie dann da liegen, finde ich, gibt es immer so ein Gefühl, als liegen da jetzt tote Lebewesen. Weil es sind ja Lebewesen, die Bäume haben ja vorher gelebt. Und das, glaube ich, wird einem sehr bewusst, wenn man da dabei ist, die Bäume abgesägt werden. Das macht viele Menschen, die vor Ort sind, auch sehr, sehr sauer, weil sie eben finden, dass das heutzutage mit dem Klimawandel überhaupt keine gute Idee mehr ist, die Bäume abzusägen für eine Autobahn. Und wir können zwar neue Bäume anpflanzen, aber es dauert ja wieder 200 Jahre oder 300 Jahre, bis sie so alt geworden sind.
Das, was ihr da macht, das wird ja dann immer als ziviler Ungehorsam bezeichnet. Oder ist es auch vielleicht per Definition? Was glaubst du, woran liegt es? Warum ist das so abwegig für so viele Menschen?
Also im Prinzip gibt es hier auch wieder, wenn man so will, zwei Gesetze, die gegeneinander stehen. Oder zwei so politische Beschlüsse, wenn man auch möchte. Weil einerseits haben ja die ganzen Weltregierungen eigentlich 2015 beschlossen, dass sie dieses Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Das heißt, sie möchten die Erderwärmung im Idealfall auf 1,5 Grad begrenzen. Und das heißt auch, sie sollten eigentlich überhaupt keine Wälder mehr fällen, weil die Bäume, die nehmen ja Kohlenstoff auf aus der Atmosphäre und speichern die. Und auf der anderen Seite hat aber zum Beispiel die Bundesregierung oder hat das Verkehrsministerium einen Plan gemacht, welche Straßen die bauen wollen und sie haben eine Baufirma beauftragt und so weiter. Und jetzt gibt es aber ein Problem und das Problem gibt es nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall. Auf der einen Seite haben die Regierungen dieses Pariser Klimaabkommen unterschrieben und auf der anderen Seite haben sie ganz, ganz viele Verträge mit Firmen gemacht, zum Beispiel mit Kohlekraftwerken oder eben mit Autobahnfirmen und so weiter. Eigentlich müssen sie eins von diesen Sachen brechen. Beides gleichzeitig können sie gar nicht machen. Das passt nicht zusammen. Und dann ist es aber dummerweise so, dass sie sich häufig entscheiden, diese einzelnen Projekte, wo sie Verträge unterschrieben haben, trotzdem zu machen. Sie sagen, okay, die Straße bauen wir trotzdem. Aber wenn sie alle Straßen bauen, die sie geplant haben, dann können wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil das, was passiert, wenn wir die Klimaziele nicht einhalten, die Schäden an den Ökosystemen und das Leid von vielen Menschen, die vielleicht keine Landwirtschaft oder so mehr betreiben können, das ist halt viel größer.
Also wenn du jetzt erzählst, zum Beispiel in einem Forst, wie da teilweise die Aktivisten und Aktivistinnen irgendwie gezwungen wurden, die Baumhäuser zu verlassen, merkst du da einen großen Unterschied zu dem, wie er bei der Seenotrettung behandelt wird oder wie ihr auch gesehen werdet von der Öffentlichkeit?
Ja, das ist eine gute Frage, über die ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe. Also bei der Seenotrettung hat sich das öffentliche Bild, denke ich, über die Zeit verändert. 2015, als die Organisation damit so angefangen haben, wurde das sehr positiv gesehen. Da wurde das so etwas wieder als sehr Mutiges, Positives gesehen. Okay, da sind Leute, die wollen helfen. Die Situation im Mittelmeer, die ist ganz schrecklich. Dann hat diese Kriminalisierung eingesetzt. Das heißt, man hat versucht, eine Geschichte zu erzählen, dass zum Beispiel die Geflüchteten nur kommen, weil es Seenotrettung gibt. Das ist ein bisschen so, als würde man sagen, weil es die Bergwacht gibt, gibt es mehr Unfälle. Oder weil es die Feuerwehr gibt, brennen jetzt mehr Häuser. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dann hat sich der Blick der Gesellschaft so verändert, weil eben ja teilweise auch viele Leute zum Beispiel aus Syrien gekommen sind 2015 und manche Menschen haben sich Sorgen gemacht, ob das vielleicht zu viele sind und wie gut die sich integrieren können in der Gesellschaft und dass die eine andere Kultur haben. Und manchen Leuten hat das eben Sorgen gemacht und damit hat sich auch das Bild auf die Seenotrettung verändert. Jetzt wird es mehr als etwas ganz Linkes so gesehen, als etwas ganz Politisches, sehr Aktivistisches, während eigentlich das Retten von Menschenleben ja immer noch etwas Konservatives ist. Also das steht ja zum Beispiel auch so in Büchern wie der Bibel zum Beispiel. Das ist etwas ganz Normales, ja, wenn wir an unser gesellschaftliches Zusammenleben sonst denken, dass wir ja die Krankenhäuser haben und die Feuerwehr und das technische Hilfswerk, so alles Gruppen auch mit ganz vielen Freiwilligen, die immer anderen Leuten helfen und das finden wir alle gut. Nur bei der Seenotrettung hat sich das eben gedreht, weil es sich verbindet mit der großen Thematik Rassismus, dass nämlich die Leute, die wir dort retten, anders aussehen, anders heißen, andere Kulturen haben, als die Leute, die mehrheitlich in Europa wohnen oder die wir so kennen. Und das gleiche Problem hätten wir nicht, diese Diskussion über Seenotrettung hätten wir nicht, wenn wir zum Beispiel ein Segelboot hätten, das in Seenot geraten ist, was aber von einer italienischen Familie ist, einer französischen Familie, die im Urlaub war. Sondern es geht immer nur darum, woher kommen diese Menschen, welche Hautfarbe haben die, welche Kultur haben die. Und da geht es um Fragen von Migration und Asyl. Insofern ist Migration natürlich ein ganz politisierendes Thema, wo Menschen sehr unterschiedliche Ansichten haben. Beim Klima oder bei Umweltschutz ist es nicht ganz so schlimm. Da gibt es natürlich auch ein paar Menschen, die einfach denken, ja, der Klimaschutz ist nicht so dringend. Es gibt ja eigentlich keinen Streit mehr darüber, dass wir etwas machen müssen für Klimaschutz. Da sind sich auch die konservativen Parteien einig. Die Diskussion geht eher darüber, wie schnell und wie viel. Nur es gibt eine Kritik an der Methode. Es gibt dann immer Leute, die sagen, das, was ihr macht, zum Beispiel mit so einer Baumbesetzung, das ist zu dramatisch. Warum macht ihr nicht etwas anderes? Ihr schreibt eine Petition, ihr macht eine Demonstration oder ihr werdet selber Politikerinnen oder sowas. Aber das Problem ist, warum die Aktivistinnen das nicht machen, weil ja die wissenschaftlichen Fakten auch schon seit 30 Jahren bekannt sind, mindestens. Zum Beispiel im Jahr, als ich geboren wurde, gab es einen ganz berühmten NASA-Wissenschaftler James Hansen, der hat in dem Jahr 88 den ersten richtig, richtig großen Vortrag über Klimawandel im US-Kongress gehalten. Und das ist so ein großes Datum praktisch auch in der Klimaforschung, weil das erste Mal war, dass richtig, richtig groß Klimawandel auf dem politischen Parkett irgendwie aufgetreten ist. Und das war 88. Und seither sind die Treibhausgasemissionen um die Hälfte gestiegen. Und eigentlich müssten die sich verringern. Es gab ja vor 30 Jahren eben auch schon Menschen, die darüber geredet haben, die Petitionen geschrieben haben, die in der Politik waren, darüber geredet haben. Und trotzdem ist das Ergebnis davon ziemlich schlecht, weil nämlich die Emissionen viel höher sind heute, als sie das vor 30 Jahren noch waren. Und das ist eben der Grund, warum die Aktivisten, die zum Beispiel die Bäume besetzen, natürlich sagen, das, was bisher gemacht wurde, das hat nicht funktioniert. Wir machen jetzt etwas anderes. Wir machen eine andere Form von Protest, weil bei diesen ganz normalen Sachen, die wir alle 30 Jahre oder nicht wir selber, aber andere Menschen, die 30 Jahre lang versucht haben, das hat nicht funktioniert. Deswegen müssen wir praktisch auch diese radikaleren Aktionsformen benutzen und zum Beispiel das Abholzen eines Waldes ganz direkt stoppen, weil das andere hat schon überhaupt nie funktioniert.
Das heißt aber quasi so als Schlussfolgerung, das, was als radikal oder als mutig angesehen wird, hängt dann auch immer quasi von der Stimmung ab, die irgendwie gerade herrscht, egal von welchem Thema wir jetzt sprechen.
Klar, es kommt immer darauf an, wie die Gesellschaft im Großen und Ganzen darauf schaut. Für die Menschen, die zum Beispiel die Bäume besetzen, viele von denen sind ja eben auch junge Menschen, die waren zum Beispiel auf Protesten von Fridays for Future und so weiter, haben sich da engagiert und haben dann festgestellt zum Beispiel, dass in Deutschland die Bundesregierung trotz dieser ganzen Proteste, und das waren die größten Proteste auch, die wir in Deutschland zu Klimaschutz jemals hatten, trotzdem hat die Bundesregierung nicht viel gemacht und die Emissionen steigen weiter und sie hat keine guten Pläne, etwas zu tun. Und dann sind natürlich die Leute frustriert und sie sagen, wir haben gar keine andere Wahl mehr, weil als wir versucht haben, mit euch zu reden, als wir versucht haben, mit Plakataktionen irgendwas zu machen, da habt ihr nicht zugehört und deswegen machen wir jetzt etwas mehr als das. Gerade die jungen Leute, die Klimawissenschaften auch versuchen ja zu verstehen und sich da sehr viel eingelesen haben und auch die Unterstützung von den Wissenschaftlerinnen haben. Es gibt ja so Gruppen wie Scientists for Future und so weiter, die sagen, ja, das ist wirklich so dramatisch, wie die jungen Leute sagen. Die wissen, es geht um auch ihr eigenes Leben, also ihre eigene Zukunft. Wenn jemand jetzt 20 Jahre alt ist, wird diese Person ja im Schnitt bis noch 60 Jahre leben. Das heißt halt bis 2080. Nach den aktuellen Prognosen sieht es ja so aus, dass wir diese 1,5-Grad-Grenze, die wir eigentlich nicht überschreiten wollen, 2032 vermutlich erreichen werden. Und 2 Grad werden wir vermutlich um 2050 erreichen, wenn sich nicht jetzt ganz dramatisch wirklich etwas verändert. Und darum ist es halt so wichtig, dass wir alle etwas unternehmen, damit sich endlich was verändert und dass wir politischen Druck machen.
Und was muss für dich der Meinung nach sich alles ändern?
Eine große Frage.
Ja. Genau, also es müsste sich viel verändern. Zum einen praktische Dinge. Also praktische Dinge wären, wir müssten eine andere Art und Weise benutzen, wie wir Energie herstellen. Zum Beispiel statt Kohlekraftwerken sollten wir Solarfarmen oder Windparks oder so benutzen. Aber wir müssten auch insgesamt weniger verbrauchen. Auf der ganzen Welt ist es so, dass die Menschen ganz unterschiedlich viel Energie verbrauchen und ganz unterschiedlich viel Material. Und wir wissen das ja, dass wir hier einen viel größeren Luxus haben in Europa als zum Beispiel in einem Land wie Bangladesch oder meinetwegen im Sudan. Und das ist auch international überhaupt gar nicht gerecht verteilt. Und da ist es so, dass wenn wir eigentlich Umweltschutz machen wollen, das heißt, wenn wir wirklich die Treibhausgase reduzieren wollen, wenn wir aber auch schauen wollen, dass nicht so viele Spezies aussterben, wie das im Moment passiert, dann müssen wir auch insgesamt unseren Verbrauch von Energie und von Materialien, die wir aus der Natur so alle nehmen, müssen wir die verringern. Insbesondere halt in Ländern wie in Europa, wo wir sehr viel verbrauchen. Und dazu braucht es zum einen halt technologische Verbesserungen, aber auch ein Umdenken bei den Menschen, dass sie nicht immer und immer und immer mehr haben wollen. Da geht es um Konsum und da geht es um Wertvorstellungen und um diese Idee, was ist ein gutes Leben, und es geht um gerechte Verteilung. Und da gibt es auch Studien zum Beispiel, die sagen, das würde eigentlich gehen, aber im Moment ist alles auf der Welt extrem ungerecht verteilt. Ganz klar wird es zum Beispiel bei Nahrungsmitteln. Wir haben ja jetzt ungefähr 7 bis 8 Milliarden Menschen auf der Erde und im Moment produzieren wir Nahrungsmittel für 12 Milliarden Menschen. Das heißt viel zu viele eigentlich. Trotzdem haben wir alle schon mal Bilder gesehen von Kindern zum Beispiel, die haben nicht genug zu essen. Das ist ein Problem von Verteilung und das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Und das müsste sich verändern. Und dazu müssten wir alle umdenken. Geht es um Gerechtigkeit und um Verteilung und am Ende auch wieder um Antirassismus. Weil es darum geht, welche Menschen haben praktisch zu viel oder welche Menschen haben sehr viel und welche haben sehr wenig. Und das ergibt sich natürlich aus der Geschichte so, aber das erfordert eben auch, dass wir aus dieser Geschichte was lernen und dass wir wirklich sagen, das Leben von allen Personen auf der Erde ist gleich viel wert. So steht es ja auch in internationalen Verträgen. Aber das müssten wir auch umsetzen. Das umsetzen, das wäre das Wichtigste eigentlich, wozu wir alle jeden Tag irgendwie beitragen können.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu Mut zurück. Aber Sebastian, ich wollte dich zuerst fragen, was war das Mutigste, was du eigentlich gemacht hast in deinem Leben?
Ich glaube, mir war das Mutigste, der Willen gehen und sprechen zu lernen. Weil ich habe ja früher nicht gehen und sprechen gekonnt. Und mit 7 Jahren habe ich das gelernt. Und die Ärzte haben damals zu meinen Eltern gesagt, ihr Sohn kann nie gehen und sprechen lernen. Und dann habe ich mich überwunden und mit meinen Eltern zusammen nach vielen Therapien. Und jetzt steh ich alleine im Leben mit Job, Auto, Führerschein, Wohnung. Was ist für dich die Grenze zwischen Mut und Angst oder die Überwindung? Hast du jemals eine große Angst gehabt?
Also ich habe schon manchmal Angst. Ich glaube, alle Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mal Angst. Und das ist ja auch eine gute Sache im Grunde, weil die Angst kommt ja praktisch aus der Evolutionsgeschichte sozusagen des Menschen. Also die ist ja in gewisser Weise mit einem Grund da, nämlich, dass wir dann unser Verhalten ändern. Also zum Beispiel denken wir mal so, weiß ich nicht, wirklich an früher, vielleicht ein Mensch sieht ein großes Raubtier, einen Wolf oder einen Bären und denkt sich, oh, jetzt habe ich Angst. Und das macht ja Sinn, weil das Tier ist auch gefährlich. Und dann verändert man sein Verhalten. Zum Beispiel der Klimawandel, der macht mir auch Angst. Wenn ich so die wissenschaftlichen Studien lese und mir dann denke, oh, was kann da alles passieren mit ganz, ganz vielen Menschen, vielleicht auch mit mir selber irgendwann, das macht mir dann Angst. Und das kann dann aber ja auch dazu führen, dass ich denke, oh, jetzt muss ich etwas machen. Jetzt kann ich nicht einfach weitermachen wie vorher, sondern ich muss mein Verhalten ändern. Und manchmal ist es natürlich so, dass die Angst ist vielleicht sehr, sehr groß und dann fühlt man sich sehr alleine. Und da, glaube ich, ist es gut oder ist es wichtig, wenn man vielleicht Freunde hat oder Bekannte oder Familie oder so und die haben vielleicht auch Angst, aber die können einem trotzdem helfen, dass man zusammen etwas macht. Und das, glaube ich, ist wichtig, um Angst vielleicht auch zu überwinden, dass man andere Leute dabei hat, die einen unterstützen und die einem helfen. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, als wenn man ganz alleine Angst hat.
Und dann wird Angst zum Mut oder kann zum Mut werden.
Genau, glaube ich schon. Also in manchen Situationen, wenn man sich überlegt, okay, warum haben wir Angst, warum habe ich Angst? Das hat ja auch häufig ganz gute Gründe, richtige, vernünftige Gründe. Und das ist eben die Frage, was kann ich machen? Und ja, ich glaube, manchmal kann man nichts alleine machen, aber man kann mit anderen Menschen etwas zusammen machen und man kann sich Hilfe holen. Dann kann man vielleicht das Problem etwas kleiner machen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu denken, dass Angst nicht grundsätzlich unbegründet sein muss. Es ist nicht falsch, Angst zu haben. Es kann sehr klug sein, es kann sehr vernünftig sein und es kann auch richtig wichtig sein, dass man Angst vor etwas hat, was wirklich auch gefährlich ist.
Und was ist für dich die Grenze zwischen Angst und Mut?
Ich glaube, ja, wenn man vor etwas Angst hat, wie du vorhin auch gesagt hast, dann braucht es eine gewisse Überwindung manchmal, dass man dann etwas macht oder es braucht Mut oder man muss dann eine Entscheidung treffen. Manchmal drücken wir Menschen uns ja vor Entscheidungen. Wenn wir nämlich nicht wissen, was wir machen wollen oder wir haben nur Entscheidungen zu treffen, wo wir nicht genau wissen, was die Konsequenzen sind oder wir wissen, was die Konsequenzen sind, sind beide irgendwie schlecht. Und dann braucht es Mut, sich trotzdem zu entscheiden und etwas zu machen. Ich glaube auch wieder, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, dass wenn wir nichts machen, ist das praktisch auch eine Entscheidung. Und das kann auch negative Konsequenzen für uns haben. Und dann ist das Problem vielleicht noch viel größer. Und das erfordert dann vielleicht nochmal andere Entscheidungen, für die ich auch wieder mutig sein muss. Also es ist manchmal eine Frage, tue ich jetzt etwas oder mache ich erstmal gar nichts, dann habe ich nachher noch ein größeres Problem.
Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele sehr gut kennen. Aber eben genau dieser Moment, wo man sich dann überwindet und es nicht weiter rausschiebt, das gibt einem doch meistens ein super Gefühl, also in meiner Erfahrung zumindest.
Das ist vielleicht im ersten Moment schwierig, aber ich glaube, am Ende kann man dann auch zufrieden sein oder stolz sein oder so, weil man ja weiß, man hat einen Konflikt vielleicht gelöst.
Du hast vorher gemeint, dass in den Erzählungen über dich sehr oft irgendwie was fehlt oder dass du als eine Person dargestellt wirst, die so jetzt vielleicht gar nicht mit deinem Selbstbild zusammenpasst. Und ich habe mir gedacht, vielleicht willst du diese Erzählung kurz ergänzen zu der Person, wie du gern gesehen werden würdest.
Also einen Teil davon habe ich ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel wie lange ich im Polargebiet gearbeitet habe, wie sehr ich mich eigentlich für Umweltschutz oder Naturschutz, also verschiedenen Spezies, aber auch für Klimaschutz interessiere. Aber auch, was ich wichtig finde, in dem Zusammenhang von der Seenotrettung, werden immer weggelassen die ganzen anderen Leute, die auch dabei geholfen haben, zum Beispiel die ganze Crew. Das waren ja 22 Leute, es wird immer nur von mir geredet. Ich habe ja auch nicht alles dort auf dem Schiff alleine gearbeitet. Von den ganzen Menschen, die zum Beispiel im Büro oder von zu Hause geholfen haben. Von den ganzen Menschen, die zum Beispiel gespendet haben mal an die Organisation. Ohne die könnten wir auch kein Schiff haben. Und es fehlen ganz viel auch die Geschichten der geflüchteten Menschen selber, weil um die geht es ja eigentlich. In diesen ganzen Erzählungen praktisch über mich oder über diese Seenotrettung fehlen eigentlich die geflüchteten Menschen und deren Geschichten. Und das finde ich eigentlich ganz wirklich wichtig, dass wir diese Geschichten uns anhören, weil diese Menschen ja eben erklären können, wie das so war, was ihnen passiert ist, warum sind sie von zu Hause weggegangen, wie war es auf See, wie waren für sie diese 17 Tage zum Beispiel, während sie gewartet haben, Das ist ein großer Teil dieser Geschichte, der auch fehlt, von denen wir alle, glaube ich, ganz viel lernen können. Und das kann ich immer nur Leute ermutigen, wenn ihr mal irgendwie geflüchtete Menschen kennenlernt oder so, wenn ihr die besser kennt, dass ihr sie irgendwann mal fragt, eben nach der Geschichte, was so passiert ist und wie das war. Und manche, die wollen das auch gerne erzählen.